bedeutet Ankunft. Wer kommt an? Jesus kommt an. Er sagt, dass er auf dem Weg ist und wir warten nicht etwa so passiv auf seine Ankunft, sondern wir warten aktiv darauf. Zumindest sollten wir das. Es ist ja so ein bisschen so, wie wenn du zum großen Abendessen eingeladen hast und du erwartest deine Gäste, dann guckst du im Normalfall ja auch vorher, ist denn genug zu trinken da, haben wir auch Lebensmittel im Haus, ist es einigermaßen aufgeräumt. Du bereitest dich darauf vor, weil du eine Erwartung hast. Und so sollten wir auch grundsätzlich leben, uns darauf vorbereiten, dass Jesus kommt und er ja uns antrifft in einem halbwegs aufgeräumten Zustand, mit brennendem Herzen und uns darauf vorzubereiten. Ich habe dieser Tage immer mal wieder so mich mit Jürgen Klopp beschäftigt. Und Jürgen Klopp, der Fußballtrainer, als er in Liverpool angefangen hat, da hat er eine sehr legendäre Pressekonferenz gegeben. Und auf dieser Pressekonferenz wurde er unter anderem gefragt, ob er eine Botschaft für die Fans hat. Und darauf sagte er Folgendes. Eine Botschaft an die Fans von Liverpool. Okay. Wir müssen von Zweiflern zu Glaubenden werden. Jetzt. Wir müssen von Zweiflern zu Glaubenden werden. Und später auf der Pressekonferenz sagte er noch, ja, ich bin mir sicher, in den nächsten 4 Jahren werden wir schon irgendeinen Titel gewonnen haben. Und wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, dass Jürgen Klopp sehr, sehr lange da geblieben ist und alles gewonnen hat, was man gewinnen kann mit einem Fußballverein. Unter anderem nach 30 Jahren Abstinenz hat Liverpool die Premier League wieder gewonnen, was für die Fans unglaublich viel bedeutet hat. Und das letzte Spiel, wo Jürgen Klopp auf der Bank saß, da war im Fanblock ein Riesenherz in Deutschlandfarben und darüber ein großer Banner von Zweiflern zu Glaubenden. Natürlich auf Englisch, wie hinter mir. Und ich glaube, dass es auch für uns wichtig ist, von Zweiflern zu Glaubenden zu werden. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder darüber gesprochen und ich bleibe dabei. Es ist so wichtig, dass wir lernen, mit unseren Zweifeln umzugehen. Und manchmal heißt Glauben teilen auch erstmal ganz ehrlich, die Zweifel zu teilen. Oder in den letzten 3 Monaten haben wir über das so schwere Thema gesprochen. Wie kann das gehen, Menschen zu vergeben, die uns wehgetan haben und die sich vielleicht nicht entschuldigt haben, die nicht Wiedergutmachung geleistet haben und wo tiefe Verletzungen sind, über schwierige Themen auch da zu sprechen, die uns zweifeln lassen, die uns herausfordern und trotzdem von Zweifelnden wieder zu Glaubenden zu werden, mit Zuversicht. Und ich glaube, dass das auch was mit Advent zu tun hat, mit der Erwartung, da kommt jemand und wieder unseren Glauben wieder aufbauen zu lassen. Ich habe heute einen Text mitgebracht, einen Adventstext, wo jemand auch den Herrn erwartet. Er gehört auch zu meinen Lieblingstexten, wobei ich das, glaube ich, fast jeden Sonntag sage. Und ich möchte mal bei dem ersten Vers irgendwie ein bisschen stehen bleiben. Es ist Lukas 2, die Verse 21 bis 35. Und lasst euch mal darauf ein, es ist so ein starker Text, der hat so viel tolle Aussagen, dass man ganz lange darüber sprechen könnte. Ich wollte mal 4 Dinge mal rauspicken, wo ich denke, die sind vielleicht heute für einige Leute hier wichtig. Okay, ich fange mal an mit dem ersten Vers 21. Das ist kurz nach der Geburt von Jesus. Als das Kind, also Jesus, 8 Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, so wie der Engel ihn schon genannt hatte, bevor Maria schwanger wurde. Maria und Josef waren Juden und Jesus war ein Jude. Und die männlichen jüdischen Mitglieder der Community, die lassen sich am 8. Tag nach der Geburt, wird denen die Vorhaut am Penis abgeschnitten. Als Zeichen, dass sie einen Bund mit Gott haben. Das steht in den Mosebüchern so. Und das wurde vollzogen und da wurde halt auch der Name gegeben. Soweit erstmal so klar. Und man könnte sich ja fragen, was ist eigentlich aus dieser Vorhaut geworden? Und die Vorhaut wurde eigentlich dann normal so ein bisschen ins Erdreich getan. Da wurde eigentlich jetzt keine große Zeremonie drüber gemacht. sondern das war, ja, das war damit eigentlich auch zu Ende. Und diese Frage haben sich auch die Christen die ersten paar Jahrhunderte auch gar nicht gestellt, was eigentlich aus dieser Vorhaut geworden ist. Aber später wurde das bei uns ein großes Thema. Ein wirklich großes Thema. Unter anderem am 25. Dezember im Jahre 800 hat Karl der Große Papst Leo III. Eine Reliquie, ein Kästchen überreicht, mit der Vorhaut des Herrn drin, anlässlich seiner Kaiserkrönung. Und es kam so ein richtiger Rummel auf nach Reliquien. Was sind Reliquien? Reliquien sind Gegenstände oder Überbleibsel, Knochenreste von heiligen Personen oder Gegenstände, die besonders wichtige Menschen mal ja in Benutzung hatten. Und diese Reliquienverehrung hat so einen richtigen Rummel gegeben. Unter anderem halt auch die Vorhaut des Herrn. So gab es insgesamt 14 Orte in Europa, die alle behaupteten, wir haben die Vorhaut des Herrn. Antwerpen ist ein großer Hotspot der Vorhautverehrung gewesen. Rom natürlich, Santiago de Compostela, das Kloster Andechs irgendwo, glaube ich, in Bayern. Und, ganz, ganz viele Orte. Es gab einige Gedichte, die über die Vorhaut des Herrn geschrieben wurden, die ich euch aber mal an der Stelle erspare, weil ich sonst hier knallrot werden würde. Oder, übrigens, man fragt sich, woher hat Karl der Große sie? Er sagte, ja, entweder von einem Engel oder von der Kaiserin Irene von Byzanz. Keine Ahnung, ob er sich da nicht so richtig einigen konnte. Aber zum Beispiel gab es eine auch einflussreiche Frau damals in der Christenszene, Katharina von Siena. Und sie behauptete, sie hätte von Jesus persönlich einen Vermählungsring bekommen, hat nämlich seine Vorhaut, würde sie jetzt als Ring tragen. Dieser Ring ist unsichtbar, aber sie könnte ihn sehen. Ihr Finger mit der unsichtbaren Vorhaut des Herrn und ihr Schädel werden heute noch in Siena in der Kirche verehrt. Ja, und so gibt es auf jeden Fall etliche Dinge, die da ein Rummel war über Jahrhunderte. Und bis ins Jahr 1610 beispielsweise kann man mal sagen, da ist man hat sich ja gefragt, okay, vielleicht war das auch der Grund für die Vorhautverehrung. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Das Einzige, was körperlich hier geblieben ist, ist vielleicht seine Vorhaut gewesen. Und dann aber später im Jahre 1610 hat man den Saturn in einem Teleskop sehen können und die Ringe des Saturn. Und der vatikanische Gelehrte Leo Aldatius vertrat in seiner Schrift die These, dass die neu entdeckten Saturnringe, dass es sich dabei um die Vorhaut des Herrn handeln müsste, die doch auch mit in den Himmel aufgefahren ist und nun sich dem irdischen Betrachter in Form der Saturnringe zeigen würde. Im Jahr 1900 hat die katholische Kirche verboten, allen Katholiken wieder über die Vorhaut des Herrn zu schreiben oder zu sprechen. Ich bin ja kein Katholik, ich darf das ja. Und trotzdem hat es bis ins Jahr 1984 gedauert, wo noch in Italien in einem Dorf immer noch die Prozession, wo ein Kästchen mit der angeblichen Vorhaut des Herrn durch die Straßen getragen wurde. 1984, dann sagte der, also es war jedes Jahr diese Prozession, oh, die Vorhaut ist mal wieder geklaut worden, dieses Kästchen. Gerüchte, es war der Vatikan selber, um dieses endlich mal zu beenden. Warum erzähle ich euch das? Ja, Chrono hat es auf den Punkt gebracht, weil ich Bock habe. Weil ich es kann. Nein, und weil man da hier mal drüber sprechen kann. Aber es gibt auch noch ein paar andere Gründe. Erstens, viele von euch sind eher so freikirchlich geprägt und geplagt, vielleicht auch. Freikirchlich geprägt. Und wir Freikirchler denken manchmal, so die Jesusbewegung, die war die ersten paar Jahrhunderte. Dann gab es irgendwie eine ganz lange Pause und dann kam mit Martin Luther und mit den Baptisten, da ging es dann wieder richtig los. Aber das stimmt nicht. Da sind wirklich super Sachen passiert und zugegebenermaßen auch sehr, sehr schräge Dinge passiert in all dieser Zeit. Und ich finde, dass wir Gott total ernst nehmen sollen. Gott, den Vater, den Heiligen Geist, Jesus, dass wir die Bibel ernst nehmen sollen. Aber uns müssen wir nicht immer so ernst nehmen. Auch nicht alles, was ja unsere Glaubensgeschwister manchmal so geglaubt haben oder gedacht haben. Und trotzdem würde man ja vielleicht sagen, oh, ist ja alles Quatsch, ist ja alles nur Käse, haben wir ja nichts mit am Hut, können wir ja alle gut drüber lachen. Weiß ich nicht. So manche Freikirche, 50 Jahre alt, und vorne stand immer dieses Kreuz und jemand hat die groteske Idee, mal ein anderes Kreuz dahin zu stellen. dann wirst du merken, wie plötzlich auch ein Gegenstand eine Bedeutung hat für Menschen. Ja, auf dieses Kreuz, da gucken wir seit 50 Jahren drauf und du willst es verändern, das hat uns immer gesegnet. Oder in charismatischen Kreisen, da wird vielleicht bei einem Prophetie-Workshop ein Bild gemalt, was vielen Leuten etwas bedeutet und das kannst du eigentlich nie wieder abhängen, weil das ist dann direkt auch schon so ein bisschen so, das, ja, das hat so eine Bedeutung. Und ist es denn alles Quatsch? Ohne jetzt ein bisschen die siebte Säule darauf eingehen zu können, Apostelgeschichte 19, die Verse 11 und 12. Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, zu den Kranken brachte und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. So ein Schweißtuch hätte ich auch aufbewahrt. Und keine Ahnung warum, war es jetzt sozusagen das Schweißtuch selber, was sozusagen heilende Kräfte hatte? Oder war es eher Mittel zum Zweck, dass es bei dem Kranken oder bei dem Beter irgendwie Glauben geweckt hat? Ich weiß es nicht. Und doch, was es auf jeden Fall heißt, und das ist ein bisschen mein Punkt, dass diese ganzen Reliquienverehrungen, dass es Gegenstände gibt, Orte gibt, die für uns eine besondere Bedeutung haben, ein Kreuz, ein besonderes Gemälde. Dass das so ist, das liegt, da bin ich mir sehr sicher, daran, dass wir ein Bedürfnis haben nach heiligen Momenten. Nach Momenten, die außerhalb des Normalen liegen, außerhalb unseres Alltags liegen, dass wir uns nach Sinn sehen, der weit über das hinausgeht, was wir sonst erleben. Dass wir ein Bedürfnis nach Spiritualität haben, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und dass uns manche Dinge dabei halt echt helfen können. Die Kerze in der Hand beim Beten, das Kreuz in der Hand vielleicht beim Beten oder einen Ort zu besuchen, ein Gemälde dabei zu betrachten, etwas Sinnliches zu erleben dabei. Natürlich ist bei diesen ganzen Reliquien ist das natürlich sehr, sehr viel Übertreibung und sehr, sehr viel auch dummes Zeug dabei. Keine Frage und auch Geldmacherei. Und doch liegt hier so ein Grundbedürfnis nach Spiritualität drin. Und lasst uns deswegen nicht bei allem sagen, was wir nicht kennen oder was nicht so ist wie hier am Sonntagmorgen. Alles ja Quatsch, da machen wir uns drüber lustig. Können wir natürlich irgendwie jetzt auch drüber lustig machen, aber auch wir haben ein Bedürfnis nach Spiritualität. In der Thalia ist der Esoterik das Esoterik-Buchregal, keine Ahnung, Meter lang. Es gibt dieses Bedürfnis. Und lasst uns neue Wege finden, hier gemeinsam Spiritualität zu erleben, sinnlich und vielleicht auch auf andere Weisen oder auf neue Weisen. Denn wir brauchen heilige Momente, besondere Momente, um das zu erleben. Mein zweiter Punkt, und jetzt lese ich euch mal eigentlich den wirklichen Text vor, um den es geht. Und ich glaube, natürlich sollten wir diese heiligen Momente eher in der Begegnung mit Jesus suchen und die Gegenstände nur Mittel zum Zweck sein, weil wir beten nicht irgendwie einen Splitter an, vielleicht von dem Kreuz von Jesus noch stammen könnte, sondern wir beten ihn selber an. Okay, der Text. 8 Tage später, also der Neujahrstag war früher auch das Fest der Beschneidung, ist auch mal abgeschafft worden, weil man davon weg wollte. Und dann wieder ein bisschen später, dann kam die Zeit des Reinigungsopfers, das im Gesetz Moses nach der Geburt eines Kindes vorgeschrieben ist. Maria und Josef gingen mit ihm nach Jerusalem, um ihm dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn steht, alle erstgeborenen Söhne müssen dem Herrn geweiht werden. Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz vorschrieb. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israels Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Herrn, den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und erst die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie das hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Auch hier aus diesem Text nochmal drei Aspekte. Punkt Nummer eins war, wir brauchen heilige Momente. Wir brauchen Spiritualität, das zu erleben. Mein zweiter Punkt ist, diesen Satz, den Simeon sagt zu Maria: Doch dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Und er hat so eine Vorhersage, die ganz viel Positives hat. Boah, dein Sohn wird die Herrlichkeit sein. Er wird für viele die Freude des Lebens sein. Er wird viele aufrichten. Er wird viele auferstehen lassen. Er wird ein Trost sein. Und. Ganz tolle Dinge, die jeder gerne über seine Kinder hören würde. Aber auch Dinge, die man nicht so gerne hören möchte. Er wird viel abgelehnt werden. Er wird viel Widerspruch erleben. Viele werden sich an ihm stören. Und vieles, was Jesus später erlebt hat, an Verrat, an Beleidigung, an Konflikten, an Misshandlungen, an Widerspruch und all das. Also gesehen war also jetzt die Worte Simeons nicht so eine Wohlfühlbotschaft: Hey, es wird alles total super, mach dir keine Sorgen, Kopf hoch, keine schwierigen Momente mehr. Und ich glaube, dieses Gefühl, ein Schwert durch die Seele zu bekommen, kennen auch einige gerade hier. Ich gucke euch nicht an, aber ich irgendwie, was man so, wenn wir unter der Woche auch mal sprechen oder in Telefonaten, dass einige Leute echt, dass dieses Gefühl, das sich so anfühlt, wie ein Schwert durch die Seele zu bekommen. Und ich glaube, dass Maria das erlebt hat, dass Jesus das, dass ganz viele Jesus-Menschen das auch erleben, auch gerade wegen ihres Glaubens. Ich war vor ein paar Wochen, hatte ich mir nochmal einen Tag freigenommen, habe so einen längeren Gebetsspaziergang gemacht am Biggesee und bin dort im Wald an so einer kleinen Kapelle angehalten, und dort waren so wie so ein Andachtsweg mit so verschiedenen Bildern. Auf jeder Steintafel war Jesus drauf und Maria und Szenen ihres Lebens. Und man sieht, Maria immer hat sie so ein Schwert in sich stecken und auf jedem Bild ein Schwert mehr. Und das letzte Bild ist dieses, da ist sie am Kreuz und sie hat insgesamt 5 Schwerter so in sich drin stecken. Und das ist so ein bisschen damit gemeint, die erste Szene auf diesem Rundweg ist, wo sie Simeon trifft und er ihr das schon genauso sagt und sie hat ihr erstes Schwert so in sich drin stecken. Ich glaube, dass es trotzdem, obwohl das irgendwie was nicht so Schönes ist, das so zu sagen oder diese schmerzhafte Seite auch von Maria und von Jesus auch zu betonen, dass es doch was Tröstendes hat, dass Jesus und dass seine Leute, dass Maria, die ja auch eine Jüngerin von Jesus war, dass sie genau weiß, wie du dich vielleicht fühlst. Natürlich ist vielleicht dein Schmerz innen drin ein ganz anderer und hat auch ganz andere Ursachen. Und trotzdem, wenn du betest zu Jesus, oder auch all die Leute, die ihm nachfolgen, kennen so viele das, diesen inneren Schmerz, den wir manchmal haben. Und trotzdem sind wir genau bei Jesus, bei seinen Leuten gut aufgehoben. Und ganz viele auch hier wissen, wie du dich fühlst und wie sich das anfühlt. Mein Punkt Nummer 3. Ich finde Simeon total super. Wir wissen ja gar nicht viel über ihn. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Man stellt sich den immer so alt vor, weil er ja auch sagt, oh, nun kann ich in Frieden sterben. Deswegen denkt man sich, dann muss er schon irgendwie vielleicht auch den Tod irgendwie schon so ein bisschen sich kommen hat, also hat kommen sehen. Vielleicht war er alt, vielleicht war er aber auch gar nicht so alt. Keine Ahnung. Aber wir wissen nicht, wie alt er ist oder wo er herkommt oder was seine Family ist oder beruflich gemacht hat. Aber wir wissen eins, er hat sehnsüchtig auf den Messias gewartet. Er hat sehnsüchtig gewartet, dass es losgeht. Und in dieser Zeit haben eigentlich ganz viele Leute darauf gewartet. Denn, dass der Messias kommt, das war irgendwie erstaunlich, also wirklich krass terminlich vorhergesagt im Buch Daniel, dass man es sehr genau wissen konnte, jetzt ist die Zeit, jetzt müsste der Messias kommen. Und deswegen haben auch in dieser Zeit total viele Leute auf den Messias gewartet. Aber er hat sehnsüchtig darauf gewartet. Und er hat vom Heiligen Geist erfüllt auch diese Zusage bekommen, du wirst ihn selber sehen. Keine Ahnung warum, war das vielleicht einfach eine Nettigkeit von Gott. Okay, du wirst derjenige sein, du wirst den Messias noch sehen. Oder vielleicht hat Gott ihm das auch gesagt, weil er sich das so sehr gewünscht hat, weil das sein Herzensanliegen war. Ich glaube eher Letzteres. Heutzutage ist es irgendwie einigermaßen populär, eine Löffelliste zu führen. Also Dinge, die man tun will, bevor man den Löffel abgibt. Das könnte sein, ja, einmal eine Motorradtour durch die Lüneburger Heide oder Kreuzfahrtschiff oder noch den Riesenfernseher kaufen. Was weiß ich, was man so alles für Ideen hat. Aber vielleicht auch da sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich auf deiner Liste drauf? Was solltest du eigentlich wirklich noch tun, damit du in Frieden sterben kannst? Oh. Das sagt Simeon, jetzt kann ich in Frieden sterben. Was sollte auf deiner Liste stehen? Vielleicht das und das sollte ich meinem Freund eigentlich endlich mal sagen. Oder ich sollte wirklich in dem Konflikt mal wirklich zur Vergebung durchdringen. Dann könnte ich in Frieden sterben. Oder ich möchte Jesus hier sehen. Und das ist so ein bisschen auch, ich überlege, was Liste drauf. Ich würde so gerne Erweckung hier sehen. Dass viele Leute Jesus kennenlernen, dass viele Leute Jesus nachfolgen. Das wäre so super. Danach sehne ich mich leidenschaftlich, dass das passiert. Was möchtest du tun? Was müsstest du tun, um in Frieden sterben zu können? Was könnte auf deiner Löffelliste stehen oder was sollte draufstehen? Und der letzte Punkt, was ich bei Simeon richtig gut finde, ist, und das ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Punkt, dass er auf die Stimme des Heiligen Geistes hört. Ich stelle mir das so vor, dass er innerlich so einen Gedanken hatte oder ein Gefühl hatte, boah, du musst jetzt in den Tempel gehen. Du musst jetzt in den Tempel gehen. Und vielleicht hatte er dieses Gefühl, denn alles Lernen beinhaltet Fehler. Hatte er das Gefühl vielleicht auch schon 5-mal und war im Tempel und nichts ist passiert. Und er dachte, okay, Fehleralarm, ich habe mich vertan. War das schlimm? Nein, es war natürlich nicht schlimm. Aber er hat erwartet, er hat hingehorcht und hat es einfach versucht. Und hat versucht, dem Heiligen Geist, diesem Gefühl, dieser Stimme in uns gehorsam zu sein. Und während alle möglichen Leute im Tempel waren, und da waren ja immer was los. Und es gab immer junge Familien, die ihre erstgeborenen Söhne dahin gebracht haben zu dieser Zeremonie. Und da war immer was los. Und viele haben nur gesehen, aha, da ist wieder eine junge Familie. Oh, aha, die haben scheinbar überhaupt gar keine Kohle. Denn eigentlich waren nicht 2 Tauben vorgeschrieben, sondern ich glaube ein Schaf oder so, was man opfern sollte. Und nur für den Fall, wenn man wirklich keine Kohle hat und wirklich arm war, ja okay, dann halt auch 2 Tauben, so sagt es das Gesetz des Mose. Und was man also sehen konnte im Tempel, jeder, okay, die haben keine Kohle und die haben aber ein süßes Kind, armes Kind, trotzdem süß. Aber Simeon sieht viel mehr und keine Ahnung, wie er das erkannt hat. Irgendwie, er nimmt das Baby in den Arm und sagt, das ist der Messias, Leute, der wird groß sein. Er wird derjenige sein, wahrscheinlich der größte Mensch, der hier auf dieser Welt geboren wurde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er das Ausmaß schon hat sehen können, dass diesem Baby mal die Zeit berechnet wird. Er hat es gesehen. Warum? Weil er sehnsüchtig darauf gewartet hat und weil er der Stimme des Heiligen Geistes gehorsam gewesen ist. Und auch das so ein Punkt, diesen Impuls, geh mal dahin. Und ich habe das selber schon so auch erlebt, dass ich den Impuls hatte, fahr in den Allee Center. Ich habe aber gar keinen Bock, in den Allee Center zu fahren. Ich habe schon irgendwie, wenn ich, ja, ich habe eigentlich schon so keine Lust, shoppen zu gehen, aber jetzt in den Allee-Center zu fahren, außerdem ist es eigentlich schon kurz vor Feierabend, die Geschäfte machen doch eigentlich schon zu. Warum soll ich denn jetzt in den Allee-Center fahren? Auf der anderen Seite, hey Mann, ich wollte doch irgendwie Jesus erleben. Ich wollte doch heilige Momente erleben. Und jetzt habe ich mal das Empfinden, dass er sagt, fahren in den Allee-Center? So wie vielleicht auch die Kinder irgendwie den Impuls haben, geh mal hier in den Tempel, hier in den Gottesdienst. Vielleicht ist da jemandem eine Botschaft, die du ihm ankleben sollst. Aber wenn ich dann jetzt falsch gelegen hätte, vielleicht war es ja gar nicht Gott. Vielleicht war es ja nur meine eigene Einbildung. Ich sitze am Schreibtisch, bin überarbeitet und denke, fahren in den Allee-Center. Hä? Das Allee-Center. Entschuldigung. Oh ja, da kommt schon die Sabine, die ganze Predigt, kein Amen, aber ja, das war richtig. Entschuldigung. Genau. Aber wenn ich jetzt mich geirrt hätte und wäre in das Allee-Center gefahren und es wäre keine tolle Begegnung da gewesen, es wäre nichts passiert, wäre jemand zu Schaden gekommen? Nein, es wäre natürlich nichts Schlimmes passiert. Der Einzige, was vielleicht Gutes passiert gewesen wäre, dass Gott irgendwie gesehen hätte, aha, der Wolfgang sitzt am Schreibtisch, er will mir gerne gehorsam sein, er versteht mich noch nicht so richtig, aber er meint, er würde mir einen Gefallen tun, indem er in das Allee-Center fährt und er tut es einfach, es würde sein Herz bewegen. Fakt aber, ich habe dort eine super Begegnung gehabt. Ich habe dort Leute getroffen, die ich normalerweise nie wieder getroffen hätte. Und wir haben eine super Begegnung gehabt. Jetzt in diesem Jahr hatte ich hier am Sonntag im Gottesdienst das Gefühl, du musst morgen Markus im Krankenhaus besuchen. Du musst Markus besuchen im Krankenhaus. Und ich bin am nächsten Tag hingefahren zu ihm ins Krankenhaus und habe ihn besucht und habe festgestellt, es geht ihm ganz, 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 ganz schlecht. Es war Rosenmontag und wir waren danach noch am Nachmittag noch auf dem Zug. Und ich bekam eine Nachricht von Markus, der sagte, hey, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir echt was bedeutet, aber wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Ich habe gerade noch eine schlechte Diagnose bekommen. Ich bin nochmal ins Krankenhaus gefahren, nach dem Zug direkt. Und wir haben nochmal zusammen gebetet, haben nochmal ein Übergabegebet gesprochen. Und er sagte, Mann, ich hätte mich eigentlich so gern noch taufen lassen. Das wird jetzt nicht mehr klappen. Ich so, hey, warum denn nicht? Klar, wir fahren jetzt nicht mehr zu Wupper. Und wir kriegen auch hier nicht mehr an den Sonntag, den nächsten Sonntag können wir auch nicht abwarten, dass wir das hier irgendwie im Gottesdienst machen mit toller Musik. Aber wir können es doch jetzt hier machen. Hier in deinem Krankenzimmer. Und ich habe ihn taufen dürfen. Und am Abend war er schon nicht mehr ansprechbar und ist ein paar Tage später gestorben. Leute, wir sollten von Zweifelnden wieder zu Glaubenden werden und der Stimme des Heiligen Geistes gehorsam sind. Und selbst wenn du einmal umsonst in das Allee-Center fährst oder umsonst irgendjemand im Krankenhaus besucht hat, es wird im Normalfall keiner dadurch zu Schaden kommen. Okay, ihr Musiker, kommt mal nochmal nach vorne. Heilige Momente brauchen wir. Es ist ein guter Ort, auch für Leute, die sich gerade so fühlen, wie als wenn ihnen ein Schwert durch die Seele geht. Es gibt so viele Dinge, die wir tun sollten, damit wir in Frieden mal sterben können. Und einer der Big Points ist, lass uns das wieder neu machen, Gott gehorsam zu sein und dafür auch einen gewissen Raum und eine gewisse Kapazität in unseren Gedanken haben. Manchmal bin ich auf jeden Fall viel zu beschäftigt dafür. Viel zu beschäftigt. Amen.